Deutschlandfunk. Der Tag.
27, 27, 33, 32, 37, 38, 34, 24, 29, 28, 33, 33, 28, 22, 32, 31. Das sind nicht die Lottozahlen, wären auch ein paar zu viel, sondern die prozentualen Frauenanteile in den 16 deutschen Landesparlamenten. Wer nicht alles mitgeschrieben hat, der höchste Anteil liegt bei 38% in Hamburg, der niedrigste mit knapp 22% in Sachsen-Anhalt. Viel zu wenig ist das, finden einige, und deshalb gibt es in mehreren Bundesländern Initiativen, wie der Frauenanteil in Parlamenten erhöht werden kann. Dazu gehören auch Überlegungen für sogenannte Paritätsgesetze, die also eine quotierte Aufstellung bei den Wahlen vorsehen. So ein Gesetz gab es seit letztem Jahr in Brandenburg. Die Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke hatte als Begründung dazu gesagt:
Ich denke, dass es einfach an der Zeit ist. Die Menschheit besteht zur Hälfte aus Frauen und Männern und das sollte sich gesellschaftlich abbilden und sollte sich auch in den gesellschaftspolitischen Gremien abbilden.
Aber heute hat das Brandenburger Verfassungsgericht das Gesetz gekippt. Jelena von Achenbach, die den Landtag in der Sache vertreten hat, war entsprechend enttäuscht.
Ich bin überrascht, dass die Argumente, die wir dem Gericht angeboten haben, so gar keinen Widerhall, so gar keine Resonanz gefunden haben.
Wieso das Paritätsgesetz für verfassungswidrig erklärt wurde und was das bundesweit für Konsequenzen haben könnte, das besprechen wir gleich. Und dann reden wir über die NATO. Ja, die gibt's noch, auch wenn das bei Frankreichs Präsident Emmanuel Macron vor einem Jahr in einem Zeitungsinterview ein bisschen anders klang. Macron sprach vom Hirntod der NATO und hat damit sehr viel Empörung ausgelöst. Aber wie steht's tatsächlich um die NATO? Wie stark hängt sie ab von den USA und dem dortigen Wahlausgang jetzt im November? Und wie sehen die Zukunftsperspektiven des Verteidigungsbündnisses aus? Das klären wir ebenfalls in dieser Folge von Der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Katharina Peetz. Hi. Nun also auch Brandenburg. Das Landesverfassungsgericht hat das Paritätsgesetz, das vorschreibt, dass gleich viele Männer und Frauen auf den Listen für Landtagswahlen stehen müssen, gekippt. Vorher war so ein Gesetz schon in Thüringen als verfassungswidrig beurteilt worden. Meine Kollegin Ann-Kathrin Jeske aus unserer Hintergrundredaktion ist Juristin und sie beschäftigt sich schon seit längerem mit solchen gesetzlichen Regelungen für Parität. Sie hat erklärt, wie genau die Richterinnen und Richter in Potsdam diese Entscheidung heute begründet haben. Es geht dabei unter anderem um die Freiheit der Parteien. Wir haben auch darüber gesprochen, welche anderen gesetzlichen Regelungen denkbar wären, um den Frauenanteil in den Parlamenten zu erhöhen. Zu Beginn aber erst noch mal kurz erklärt, wie sah dieses Paritätsgesetz in Brandenburg genau aus?
Das Gesetz hat das sogenannte Reißverschlussprinzip vorgesehen. Das heißt also, es hat die Parteien dazu verpflichtet, ihre Landeslisten abwechselnd mit Frauen und Männern zu besetzen. Wichtig ist vielleicht in dem Zusammenhang auch direkt zu sagen, dass das eine Regelung war, die eben nicht für die Direktmandate galt. Es galt also wirklich nur für die Landeslisten und ja. Genau, trotzdem ist es jetzt gekippt worden.
Dieses Gesetz, das war ja das erste, was auch schon tatsächlich in Kraft war, seit letztem Jahr, glaube ich, und hätte für die Landtagswahl 2024 dann gelten sollen. Jetzt wurde dagegen geklagt von AfD und NPD. Und da muss man vielleicht nochmal dazu sagen, die beiden Parteien hätten auch besondere Schwierigkeiten gehabt, diese Auflage zu erfüllen, weil der Männeranteil sehr hoch da ist. Jetzt hat das Verfassungsgericht dieser Klage auch recht gegeben. Mit welcher Begründung?
Also im Kern geht es eigentlich um die Frage, ob der Gleichheitsgrundsatz, den die Landesverfassung kennt, den aber auch das Grundgesetz kennt, nämlich Männer und Frauen sind gleichberechtigt, ob es da reicht, dass das eine formale Gleichberechtigung ist. Also ob es reicht, dass du und ich uns genauso zur Wahl stellen können wie Männer eben auch. Oder ob es darüber hinaus einen Durchsetzungsanspruch gibt. Ob man also sagen kann, okay, gut, 1918 wurde das Frauenwahlrecht eingeführt, 2020 sind immer noch sehr viel weniger Frauen als Männer in den Parlamenten vertreten. Und deshalb reicht es eben nicht, dass es diese formale Chancengleichheit gibt, sondern der Gesetzgeber darf eben auch etwas tun, um sie tatsächlich durchzusetzen. Und da haben die Richterinnen und Richter des Brandenburger Verfassungsgerichts jetzt geurteilt, nein, also es genügt diese formale Chancengleichheit. Und zwar, weil sie gesagt haben, alles andere, das verstößt gegen das Demokratieprinzip. Denn man macht ja den Parteien eine inhaltliche Vorgabe, wen sie aufstellen müssen. Das heißt, man sagt also nicht, wie beispielsweise bei der 5%-Hürde, ja, okay, wir machen hier eine Einschränkung im Wahlrecht, aber die ist formaler Art, sondern nein, die Parteien werden eben inhaltlich dazu gezwungen zu sagen, okay, nach jedem Mann müssen wir immer eine Frau aufstellen. Und da hat das Gericht gesagt, jede Partei darf sich aber selbst entscheiden, wie sehr sie Frauen fördern möchte, wie sehr sie die Gleichberechtigung fördern möchte. Und hat das Gesetz deshalb eben auch gekippt.
Das heißt, und das war ja auch so die Argumentation, glaube ich, von den Parteien, die geklagt haben oder überhaupt von Gegnern und Gegnerinnen in solcher Paritätsgesetze. Es geht eben darum, die Freiheit der Parteien wird dadurch zu stark eingeschränkt.
Genau, es geht um die Freiheit der Parteien aufzustellen, wen sie wollen. Wenn sie wollen, eben auch 100% Männer. Und auf der anderen Seite geht es aber auch um die Freiheit der Kandidatinnen und Kandidaten. Denn es ist ja so, wenn ich mich jetzt aufstelle, dann kann ich nach diesem Gesetz beispielsweise immer nur auf Platz 1, Platz 3, Platz 5, Platz 7 und so weiter kandidieren. Wenn ich aber das Rennen um Platz 1 sozusagen verliere, dann wäre ja eigentlich die logische Schlussfolgerung, ich kandidiere auf Platz 2. Das geht aber eben mit solchen Paritätsgesetzen nicht, sondern dann würde ich gleich einen Platz weiterrücken. Und das, sagt das Verfassungsgericht, schränkt eben dann auch die Freiheit derjenigen ein, die sich selbst zur Wahl stellen wollen.
Und es geht bei solchen Paritätsgesetzen ja darum, oder die Argumentation ist zu sagen, okay, wir haben 50-50 Frauen und Männer in der Gesellschaft, deswegen sollte sich das auch entsprechend in den Parlamenten widerspiegeln, ist aber momentan halt nicht so. Jetzt kann man schon fragen, und das ist, glaube ich, auch die Argumentation, die viele Gegnerinnen solcher Paritätsgesetze machen, die sagen, naja, wo fängt die Quote an und wo hört sie aus? Also bräuchten wir da nicht auch für andere Merkmale sozusagen Quoten?
Ja, das ist ein ganz wichtiges Argument tatsächlich, was auch die Richterinnen und Richter in Brandenburg aufgegriffen haben. Sie haben nämlich gesagt, keine Bevölkerungsgruppe hat ein Recht darauf, gemäß ihres Anteils in der Bevölkerung tatsächlich auch im Parlament vertreten zu sein. Und man kann eben schon fragen, wenn man eine Frauenquote einführt, müsste man dann nicht auch noch ganz andere Quoten einführen? Also was ist beispielsweise mit einer Quote für Menschen mit Migrationshintergrund, die sicherlich auch strukturell benachteiligt sind? Was ist mit einer Quote von beispielsweise Ostdeutschen? Man kann dieses Beispiel jetzt eben sehr viel weiterführen. Und ja, das ist eben auch ein Grund, was sozusagen angeführt wird gegen die Parität, weil man sagt, wir hatten ja früher solche Gesetze. Es gab sozusagen eine Ständedemokratie, in der klar war, okay, hier sind die Adeligen vertreten, hier sind die Handwerker vertreten und so weiter und so fort. Und darüber sei man sozusagen hinaus und man solle dahin auch nicht mehr zurück.
Okay, also in Brandenburg ist es jetzt gekippt worden, aber was heißt es jetzt für andere Gesetzgebungen in dem Bereich? Wie schätzt du das ein?
Ja, also ganz spannend ist vielleicht in dem Zusammenhang nach Berlin zu gucken. Da will die rot-rot-grüne Landesregierung nämlich schon seit längerem ein Paritätsgesetz einführen. Und die SPD-Landesvorsitzende Iris Spranger hat heute auch nochmal gesagt, dass sie daran festhalten will. Das heißt, sie will ein rechtssicheres Paritätsgesetz und somit Vorreiter in Deutschland werden. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Silke Gebel aus dem Berliner Abgeordnetenhaus hat gesagt, dass man über eine Änderung der Landesverfassung nachdenken könnte, dass man also das eben nicht nur durch ein einfach gesetzliches Gesetz, wie es jetzt auch in Brandenburg war, regeln will, sondern tatsächlich nochmal darüber nachdenkt, die Verfassung zu verschärfen sozusagen in diesem Sinne. Und genau, da können wir jetzt mal abwarten, was passiert an Verfahren, was noch anhängig ist in Thüringen, wo ja ein Paritätsgesetz schon gekippt worden war im Sommer. Da hat übrigens die Vertreterin des Verfahrens, Silke Laskowski, schon Verfassungsbeschwerde eingereicht. Das ist aber sehr unwahrscheinlich, dass das in irgendeiner Form Erfolg haben wird. Denn es geht ja um Landesrecht und insofern ist das Bundesverfassungsgericht eigentlich nicht zuständig. Die einzige Möglichkeit, wie das Bundesverfassungsgericht hier sagen könnte, okay, ja, diese Klage ist zulässig und begründet, ist, wenn das Bundesverfassungsgericht sagen würde, aus dem Grundgesetz ergibt sich ein Anspruch darauf, dass wir Paritätsgesetze haben müssen. Und so weitgehend kann man aber, glaube ich, das Grundgesetz nicht auslegen.
Das wäre dann nochmal eine ganz andere Baustelle. Ja. Also ich höre raus, gesetzlich das zu regeln oder zu verankern ist schwierig im Moment. Wie sieht es denn aus? Also es gibt ja nun mal diese Strukturen oder wir sehen ja auch an den Zahlen, dass es weniger Frauen in den Parlamenten gibt als Männer. Gibt es denn, abgesehen von gesetzlichen Regelungen, Initiativen, um diesen Frauenanteil zu erhöhen?
Naja, ich finde, man muss gar nicht von gesetzlichen Regelungen absehen. Man kann sich einfach überlegen, muss man unbedingt das Wahlrecht ändern oder gibt es nicht andere gesetzliche Stellschrauben, die dann allerdings zugegeben meistens nicht in der Kompetenz der Länder, sondern beim Bund liegen. Also beispielsweise die Abschaffung des Ehegattensplittings. Das ist ja immer wieder ein Streitthema und immer wieder wird gesagt, das Ehegattensplitting begünstigt traditionelle Familienmodelle, weil es eben Steuervorteile gibt, wenn die Gehälter unterschiedlich hoch sind, vereinfacht gesagt. Dann
traditionell meint in dem Fall, ein Näher arbeitet und ein Näh bleibt in der Regel zu Hause und geht keiner Lohnarbeit nach.
Ja, oder wenn es einfach so ist, dass eine Person sehr viel mehr verdient als die andere Person, dann gibt es eben bestimmte steuerliche Vorteile, die sich nicht so stark auswirken, wenn beide in etwa gleich viel verdienen. Genau. Eine andere Sache, die man machen könnte, ist natürlich die Förderung der Familienarbeit durch Väter, um sozusagen nicht bei den Frauen anzusetzen, sondern eben bei den Vätern. Denn es gibt ja auch das Argument, dass Paritätsgesetze beispielsweise schon dazu führen könnten, dass mehr Frauen in den Parlamenten sind, vielleicht aber nicht unbedingt mehr Frauen, die Familie haben und dass dann sozusagen in den Parlamenten mehr Leute sitzen, die insgesamt sich weniger um Kinder kümmern und dass man eigentlich an der Stelle ansetzen müsste, dass Familien gefördert werden.
Okay. Du hast gesagt, es gibt gesetzliche Stellschrauben also schon, aber es gibt ja zum Beispiel im europäischen Ausland schon auch solche Paritätsgesetze. Was machen die denn anders? Zum Beispiel Frankreich und Spanien, glaube ich, haben solche Gesetze. Was machen die anders als Deutschland?
In Frankreich zum Beispiel ist es so, dass ein erstes Paritätsgesetz auch zunächst gekippt wurde. Und dann hat man in Frankreich aber die Verfassung geändert. Und man hat dann ein sehr viel spezifischeres Gebot in die Verfassung eingefügt. Also da heißt es jetzt, dass die Gleichberechtigung auch für politische Ämter durchgesetzt werden muss. Das ist also einfach sehr viel konkreter und damit konnte dann der dortige Gesetzgeber besser rechtfertigen, warum er Frauen in diesem Bereich fördern will. Und man muss dazu sagen, dass die Französinnen und Franzosen sich dann auch abgewandt haben von diesem Listenprinzip, diesem starren Listenprinzip, wie es jetzt in Brandenburg oder auch in Thüringen vorgesehen war. Das heißt also, die Parteien dürfen durchaus Listen aufstellen, die nicht abwechselnd mit Frauen und Männern besetzt sind. Sie erhalten dann aber in der Parteienfinanzierung Nachteile. Und das ist natürlich auch ein Eingriff, der weniger stark ist, als die deutschen Gesetze das jetzt so vorgesehen haben.
Die NATO, die gibt's mittlerweile seit mehr als 70 Jahren. Die Idee dahinter, nach dem Zweiten Weltkrieg sollte ein gemeinsames Verteidigungsbündnis von Nordamerika und Europa entstehen. Inzwischen sind 30 Staaten Mitglied dieses Bündnisses. Und die NATO ist aktuell in verschiedenen Regionen in der Welt im Einsatz. In Afghanistan, im Kosovo und im Mittelmeer. Außerdem gibt es eine Trainingsmission im Irak und auch die Afrikanische Union wird von der NATO unterstützt. Gestern und heute sind die VerteidigungsministerInnen der NATO virtuell zusammengekommen. Das Treffen beobachtet für uns unsere Brüssel-Korrespondentin Bettina Klein. Wir haben darüber gesprochen, wie die NATO auf den Ausgang der US-Wahlen blickt. Die USA sind ja seit jeher von entscheidender Bedeutung für dieses Bündnis. Außerdem haben wir über die Zukunftsfähigkeit der NATO geredet. Und Bettina hat erzählt, dass sie beim Berichten über die NATO oft sehr viel Grundsätzliches erklären muss. Bei der Videoschalte der VerteidigungsministerInnen gestern und heute ging es unter anderem um die Einsätze in Afghanistan und im Irak. In Afghanistan ist die NATO in ihrem aktuellen Einsatz seit ungefähr 5 Jahren. Was macht sie da genau?
Der Einsatz heißt Resolute Support und er dient der Ausbildung, der Unterstützung und dem Training der afghanischen Sicherheitskräfte. Also die sollen quasi zur Selbstverteidigung ertüchtigt werden. Parallel dazu gibt es noch einen zweiten Einsatz und das ist ein Anti-Terror-Einsatz der USA. Der ist quasi bilateral mit der afghanischen Führung vereinbart. Und insgesamt muss man sagen, stellen die US-Truppen dort sicher, dass der Einsatz überhaupt stattfinden kann, weil nur sie bisher über die Fähigkeiten verfügen, den Einsatz eben dort auch abzusichern.
Und jetzt wird aber bei dem Treffen heute, die Abschlusspressekonferenz ist erst am späteren Nachmittag, wird darüber entschieden, ob dieser Einsatz verlängert wird. Wovon hängt das ab?
Ja, ganz so kann man es nicht sagen. Dieser Einsatz Resolute Support ist nicht befristet. Es ist da nur klar, dass man da nicht ewig sein will. Aber die Bedingungen müssen für den Abzug natürlich gegeben sein. Das ist die Linie der NATO. Und nun hat es eben dieses bilaterale Abkommen gegeben zwischen den USA und den Taliban. Wir erinnern uns, da gab es halt diese Friedensgespräche. Und darin, in diesem bilateralen Abkommen, ist ein Abzug bis nächsten Mai verabredet. Und zwar aller Truppen. Aber das ist auch an Bedingungen geknüpft und die sind eben derzeit nicht gegeben. Ganz im Gegenteil, es gibt Gewaltakte, mit denen die Taliban eben ganz eindeutig auch gegen dieses Abkommen verstoßen. Deshalb hat Generalsekretär Stoltenberg diese Woche nochmal sehr klar gemacht, dass man die Bedingungen prüft und dann auf dieser Grundlage weitere Entscheidungen für einen Abzug trifft. Man wird heute in dieser Videoschalte, heute Nachmittag Brüsseler Zeit, darüber sprechen, sich nochmal anschauen, wie ist die Gemengelage, welche Optionen gibt es da und natürlich auch wird es befeuert durch einige Äußerungen, Tweets aus Washington, wo dann schon mal davon die Rede ist, dass man schneller abziehen will.
Genau, also du spielst an, glaube ich, auf Donald Trump, der irgendwie so in den Raum geworfen hat, dass man schon bis Weihnachten dieses Jahres die US-Truppen abziehen will. Ist das realistisch oder was würde das bedeuten?
Also es ist bisher mal nur ein Tweet. Ja? Es gibt keine Anweisung, kein Kommando, das daraus jetzt entstanden ist. Das muss man, glaube ich, nochmal festhalten. Ja. Dieser Tweet des Präsidenten, der wird in seinem Umfeld eher als Ausdruck der Hoffnung interpretiert. Wir erinnern uns, in anderthalb Wochen sind Präsidentschaftswahlen in den USA. Also manches hat natürlich auch damit zu tun. Es gab aber eben auch kürzlich von einem seiner engsten Sicherheitsberater, O'Brien heißt der, eine weitere Zahl, die auch nicht abgesprochen war im Bündnis. Vielleicht schauen wir uns mal den Stand an, worüber wir da im Augenblick reden. Die USA hatten ja schon eine Reduktion der Truppen angekündigt. Und wenn dieser aktuelle Reduzierungsschritt bis Mitte November abgeschlossen ist, dann haben die USA noch 4.500 Soldaten dort, beide Einsätze zusammengenommen, also Resolute Support und dieser Antiterror-Einsatz. Alle anderen Länder sind dann mit 6.100 Soldaten vertreten. Interessant also, seit September sind nicht mehr US-Truppen in der Überzahl dort in Afghanistan, sondern eben Vertreter anderer Staaten. Und wenn das eben noch weiter runtergeht, dann stellt sich die Frage, ob der ganze Einsatz noch zu gewährleisten ist. Bisher galt die Zahl 8.600 US-Soldaten in Verbänden sind nötig. Jetzt hält man 4.500 für ausreichend. Man muss aber schon sagen, es gibt schon durchaus eine gewisse Irritation hier auch bei der NATO über die Zahlen, die da ins Spiel gebracht wurden, die nicht abgestimmt waren. So. Wobei die US-Botschafterin im Bündnis gestern auch gesagt hat, die Bedingungen müssen stimmen, wir werden das gemeinsam beraten. Also das wird natürlich heute ein Thema sein und ich bin gespannt auch, was dann berichtet wird, was auch der US-Verteidigungsminister Esper dann tatsächlich sagt zu den konkreten Plänen, von denen wir im Augenblick einfach nur so diese Spekulationen und Tweets haben.
Aber so grundsätzlich kann man, glaube ich, schon sagen, bei Trump hört man so eine Anti-NATO-Haltung raus, oder? Wäre ein kompletter Rückzug der USA aus der NATO denkbar?
Naja, das Thema beschäftigt uns ja seit vier Jahren, seit Trump gewählt wurde, dann Amtsantritt hatte im Januar 2017 und dann zu diesem denkwürdigen Gipfel hier kam im Mai 2017 nach Brüssel und alle wirklich seitdem Sorgen hatten, er zieht sich zurück oder dieses ganze Bündnis fliegt ja auseinander. Diese akuten Sorgen sind nicht mehr in der Weise gegeben, weil nämlich, was die Fakten angeht, haben sich die USA nicht zurückgezogen. Im Gegenteil, sie haben ihre Truppenpräsenz verstärkt in Europa. Bei jeder Gelegenheit wird betont, wir stehen zur NATO, wir wollen einfach nur, dass die Verbündeten sich stärker an der Lastenteilung beteiligen, dass sie das 2%-Ziel, das berühmte, erreichen und so weiter und so fort.
Das muss man
also
kurz
diese Sorge gab es die ganze Zeit.
Und jetzt, also 2% des Bruttoinlandsprodukts ist quasi die Maßgabe, wie viele die einzelnen Länder an Finanzen beisteuern.
Genau, darauf hat man sich nochmals 2014 verständigt. Alle Staaten haben sich dazu verpflichtet. Und das hat einfach den Hintergrund, dass man quasi nach dem Ende des Kalten Krieges alle Länder ihre Verteidigungsausgaben extrem runtergefahren haben. Die sogenannte Friedensdividende, wo man das Gefühl hatte, jetzt ist der ewige Frieden ausgebrochen, der Kalte Krieg ist zu Ende und wir brauchen eigentlich dieses ganze blöde Militär nicht mehr. So. Und dann gab es ein paar Entwicklungen. Das erste war halt 9/11 2001 und dann eben auch die Annexion der Krim durch Russland. Es gab verschiedene Entwicklungen in der Welt, wo man gesagt hat, wir sind einfach nicht mehr da in unserer Ausrüstung, wo wir sein sollten angesichts der Weltlage. Und daraufhin hat man sich dann eben darauf verständigt, dass man eben 2% des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgibt, jeder einzelne Nationalstaat. So, Deutschland ist jetzt bei 1,57%. 10 Staaten nur von 30 Staaten in der NATO erreichen das Ziel. Man kann darüber diskutieren, ob es die richtige Maßeinheit ist sozusagen, weil nämlich witzigerweise, wenn das Bruttoinlandsprodukt sinkt, wie jetzt in der Corona-Krise, in der Pandemie, dann geht natürlich automatisch der Anteil der Verteidigungsaufgaben nach oben, ohne dass ein Cent dafür mehr ausgegeben wird. Mhm. Ja? Und deswegen gibt es auch noch andere Kriterien wie die Fähigkeiten und die Beiträge, die jedes einzelne Land leistet. Also darum geht es bei den 2%.
Ja. Wir haben jetzt viel über Trump gesprochen. Es ist jetzt nicht sicher. In anderthalb Wochen wird gewählt. Wird Trump auch weiterhin der US-Präsident sein? Inwiefern war jetzt die US-Wahl vielleicht auch inoffiziell bei diesem NATO-Treffen, bei diesem virtuellen Treffen ein Thema?
Also wenn dann wirklich inoffiziell, so wie das natürlich alle bewegt. Aber Jens Stoltenberg, der Generalsekretär, wurde gestern nochmal darauf angesprochen, bei der Pressekonferenz auf diese windelweiche Ankündigung von Trump, dass er nicht sicherstellen möchte, wenn er die Wahl verliert, dass er einen friedlichen Machtwechsel garantieren will. Darauf ist ja Stoltenberg angesprochen worden und er hat gesagt, zu nationalen Wahlen äußern wir uns nicht und wir gehen davon aus, dass wir auch mit einer nächsten US-Administration, US-Regierung gut zusammenarbeiten werden, wie das bisher auch der Fall ist. Wir haben ja gerade kurz vorher darüber gesprochen, welche Erfahrungen man in der NATO mit Trump gemacht hat. Und die Sorge ist ja eigentlich so ein bisschen befeuert auch durch dieses Buch seines früheren Sicherheitsberaters John Bolton, der sehr stark die Vermutung geäußert hat, in einer zweiten Amtszeit würde sich Trump dann womöglich völlig aus dem Bündnis zurückziehen. Mhm. Die Frage ist, stimmt das? Ist das übertrieben? Wenn ich das vielleicht mal kurz ausführen darf, ein wirklicher Rückzug aus dieser internationalen Organisation, das müsste ja auch quasi völkerrechtlich dann wasserdicht sein, das würde die Zustimmung des Kongresses erfordern, mhm. des US-Kongresses, des Parlaments. Und das ist relativ unwahrscheinlich, dass der Kongress, wenn nicht noch weitere Wunder passieren, dem seine Zustimmung gibt. Die größere Gefahr nach Ansicht von Beobachtern ist eher, dass in einer zweiten Trump-Amtszeit er quasi die NATO indirekt de facto lahmlegt, indem er eben Generäle abzieht oder die Funktionsweise untergräbt der ganzen NATO. Also das ist eigentlich eher eine Gefahr, die gesehen wird. Aber man muss auch sagen, in den letzten Wochen steigt hier eigentlich schon die Erwartung, dass der nächste Präsident Joe Biden heißen wird.
Aber wäre die Erwartung der NATO, dass dann mit einem Präsidenten Joe Biden alles besser ist im Verhältnis zur NATO?
Naja, alles besser, das ist, ich finde schon, ich weiß, das wird sozusagen auch in Deutschland viel diskutiert. Ich finde, das ist schon mal irgendwie der falsche Ansatz. Man sollte nicht unterschätzen und nicht kleinreden, was eine Wahl von Joe Biden in positiver Hinsicht sozusagen für die Zusammenarbeit mit den USA bedeuten würde. Nochmal, ich habe es gesagt, die USA haben nicht sich zurückgezogen aus der NATO. Sie sind weiterhin bei ihrer Verpflichtung hier geblieben. Von daher gibt es jetzt eigentlich keine wirklich substanziellen Sorgen. Aber natürlich ist die Art und Weise, mit der Trump sich hier aufgeführt hat, war natürlich unangenehm für alle. Und zumindest das wird sich verändern. Biden, muss man ganz klar sagen, setzt auf Zusammenarbeit im transatlantischen Verhältnis und setzt ganz stark darauf, rauszuarbeiten, was sind Demokratien und was sind autokratische Gesellschaften. Und vor dieser Sorge stehen ja viele in den USA auch im Augenblick, die eben nicht zum Trump-Lager gehören, dass sie sagen, das ist jetzt quasi eine Wahl, ob unsere Demokratie hier noch überlebt. Ich weiß nicht, ob es so kommt, aber auf jeden Fall würde das eine Auswirkung auch auf die Demokratien in Europa haben. Von daher sollte man das nicht kleinreden. Es gibt bestimmte Punkte, da wird sich mit Biden inhaltlich nicht sehr viel ändern. Das ist aber auch überhaupt keine Überraschung. Also er wird wie auch frühere US-Präsidenten darauf Wert legen, dass die Europäer und Kanadier sich auch an das 2%-Ziel halten, dass sie mehr Verantwortung übernehmen. Es wird einen kritischen Kurs gegenüber China geben. Davon kann man, glaube ich, ausgehen. Aber was den Truppenrückzug angeht, wird wahrscheinlich Biden da eher anknüpfen. Allerdings unter der Überschrift, wir arbeiten hier zusammen und wir sind hier ein Bündnis und nicht sozusagen, dass man ständig in der Gefahr steht oder Angst haben muss, dass das hier auseinanderfliegt. Ich glaube, das wäre der ganz entscheidende Unterschied mit einer solchen neuen Administration in Washington?
Jetzt schauen wir schon so in eine mögliche Zukunft. Du beobachtest die NATO ja schon seit vielen Jahren. Wie schätzt du das ein, die Zukunftsperspektiven der NATO? Wenn man auch daran zurückdenkt, Macron, der vor einem Jahr gesagt hat, dass die NATO hirntot sei. Wie veränderungsfähig oder wie bereit für neue Herausforderungen ist die NATO?
Ja, ich glaube, dass sie anpassungsfähig ist, das sieht man, das betont auch Stoltenberg hier immer wieder und das ist natürlich die Fakten eigentlich auch gedeckt. Also hier wird zusammengearbeitet, ist hochgegangen in den Verteidigungsausgaben jetzt nach der Eskalation, die es in der Ukraine gab und auf der Krim. Da gab es sozusagen das erste Umdenken eigentlich, dass man gesehen hat, wir müssen uns stärker wieder überlegen, ob wir eigentlich unsere Bündnisverteidigung gewährleisten können, weil bis dahin die NATO eigentlich eher auf Auslandseinsätze eingestellt war, also sprich Einsätze in Ländern, die nicht zur NATO gehören, ja, wie Afghanistan und Irak zum Beispiel. So, da hat ein Umdenken stattgefunden und auch eine Anpassung in den Kapazitäten. Und das war gestern hier auch Thema. So, das Zweite ist, man hat eben zwei weitere Domänen als eigene Verteidigungsdomäne dazugenommen. Früher klassisch zu Lande, zu Wasser, in der Luft. Jetzt gilt auch der Cyberraum als eine eigene Domäne und seit letztem Jahr auch das Weltall. Das bedeutet eigentlich, dass es eine eigene Kommandozentrale bekommt, dass es einen stärkeren Fokus bekommt und dass man das stärker eben mit einbezieht in das ganze Verteidigungsdenken im Grunde genommen. Aber du hast Macron genannt, Stichwort Hirntod, das hat ja dazu geführt, dass dann unser Außenminister Heiko Maas versucht hat, das wieder ein bisschen einzufangen oder in konstruktive Bahnen zu lenken. Er hat dann vorgeschlagen, letztes Jahr im November so einen Diskussionsprozess einzuleiten. Da hat man quasi jetzt eine Expertengruppe eingesetzt, die sich über die Zukunft der NATO Gedanken machen soll. Die werden ihr Ergebnis im Dezember beim Außenministertreffen dann vorlegen und dann wird der NATO-Generalsekretär daraus einen Vorschlag erarbeiten und den nächstes Jahr beim nächsten NATO-Gipfel dann auch den Staats- und Regierungschefs vorlegen. Das hängt auch zusammen eben mit einem möglichen neuen strategischen Konzept. Das hat er neulich auch angekündigt, Stoltenberg. Und das lässt so ein bisschen darauf auch hinschließen, dass man eben der NATO von einem Biden-Sieg ausgeht, weil ein neues strategisches Konzept für die NATO auszuarbeiten, um auf die aktuelle Bedrohungslage besser zu reagieren mit einer Trump-Administration, das galt doch als relativ schwierig. Aber da wird sicherlich auch einiges passieren, wenn es dann dazu kommt, wenn es einen Regierungswechsel in Washington geben wird.
Bettina, lass uns am Ende nochmal vielleicht auf die Metaebene schauen. Ich habe gesagt, du berichtest seit vielen Jahren darüber. Hast du das Gefühl, dass die NATO hier in der deutschen, aber auch in der europäischen Öffentlichkeit, dass der genügend Bedeutung beigemessen wird?
Ja, also ich berichte sozusagen mit hauptamtlich seit 3,5 Jahren darüber, um das nochmal korrekt zu sagen. Und mein Eindruck ist, dass ich mitunter doch so ein bisschen vor einer Diskussion stehe, auch in Deutschland, wo ich dann jedes Mal irgendwie bei Adam und Eva nochmal anfangen muss, das zu erklären. Das mache ich gerne, das ist auch mein Job, aber das zeigt mir auch, dass das nicht ganz im öffentlichen Bewusstsein irgendwie verankert ist, dass Deutschland Mitglied der NATO ist und dass es ein Verteidigungsbündnis ist, das sozusagen auch die Aufrechterhaltung unserer freien Gesellschaften gewährleistet. Ich habe manchmal so ein bisschen den Eindruck, und zwar jetzt gar nicht, wenn ich mit Kollegen spreche oder wenn wir Beiträge verabreden, da gibt es immer eine sehr, sehr große Offenheit und ich kann da sehr viel drüber auch berichten, das mache ich auch sehr gerne. Aber manchmal habe ich so den Eindruck, hat man eigentlich in Deutschland verstanden, dass die NATO nicht der Feind ist, sondern dass wir da Mitglied sind und auch unsere Verantwortung hier irgendwie gerecht werden müssen. Und das führt so ein bisschen zu dem allgemeinen Eindruck, den man außerhalb Deutschlands hat, dass die ganze Sicherheits- und Verteidigungsdiskussion in Deutschland so ein bisschen in den Kinderschuhen steckt und manchmal so ein bisschen unreif ist. Und dann kann man sagen, na gut, die Deutschen wegen ihrer schrecklichen Geschichte haben einfach Berührungsängste mit dem Militär und so. Das ist ja alles sehr, sehr ehrenwert, aber wir reden ja nicht über die Planung eines Angriffskrieges, sondern wir reden über ein Verteidigungsbündnis und über eine multilaterale Organisation, die sie im Grunde genommen ist die NATO mit insgesamt 30 Staaten inzwischen. Also das wäre ganz schön und das wird sicherlich auch kommen, dass man sozusagen das einfach auch professioneller nimmt, etwas ernster nimmt und sagt, ja klar, also auch Deutschland ist ein NATO-Staat und die Mehrzahl der Staaten der Europäischen Union gehören der NATO an. Ja, muss man mitunter noch mal ein bisschen erklären.
Danke, dass du das für uns diesmal in der Folge hier gemacht hast.
Sehr gerne.
Ja, erklären und Hintergründe liefern, das versuchen wir hier im Podcast immer wieder. Ob das gelingt, das wollen wir gern von Ihnen hören. Schreiben Sie uns Ihr Feedback an dertag@deutschlandfunk.de. Ich heiße Katharina Peetz, sage danke fürs Zuhören und bis bald.